Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Ich bin Sebastian Canaves, euer Host, und diese Woche freue ich mich sehr, dass Stefan Ort wieder als Gast da ist. Stefan Ort kennt ihr, wenn ihr den Podcast schon länger hört und wenn ihr regelmäßig Reiseliteratur lest, dann ist euch der Name auf jeden Fall ein Begriff. Er hat Bücher geschrieben wie Couchsurfing im Iran, Couchsurfing in Russland, in China und in Saudi-Arabien. Und ein neues Buch heißt Absolutely Ausgesperrt, wie ich 700 Kilometer durch England reiste und immer draußen blieb. Wieso, weshalb, warum er das gemacht hat, erklärt er uns selber im Podcast. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was er alles so erlebt hat auf dieser Reise. Ich freue mich sehr. Ich habe euch das Buch, was gerade erst diese Woche erschienen ist, unten in den Shownotes verlinkt. Also falls ihr es vielleicht selbst nach der Show oder nach diesem Podcast lesen wollt, klickt gerne drauf und holt es euch. Sehr, sehr spannend. Ich habe es vor dem Erscheinen lesen dürfen und kann es nur empfehlen. Und das ist heute die 193. Podcast-Folge. Bedeutet, dass wir ganz kurz davor sind, 200 reguläre Off-the-Path-Podcast-Folgen zu haben. Insgesamt sind es mittlerweile, glaube ich, schon 270 Folgen, die ihr hier im Podcast habt. Darunter fallen natürlich halt die Mittendrin-Folgen, die Abenteuer-Happen-Folgen. Also wir haben wirklich schon extrem viele Inhalte in den letzten Jahren veröffentlicht. Total krass. Und ich bin total irre, dass wir jetzt halt auch über 200, also bald über 200 Gäste hier im Podcast haben. Und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen. Ich möchte diese Intro jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, also wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Es ist eine Weile her, dass du Gast warst, und ich freue mich sehr, dass wir heute über dein neues Projekt sprechen können, was ja quasi druckfrisch ist. Es erscheint diese Woche im Handel, und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können.
Ich mich auch, eben. Ganz neu auf dem Markt. Es ist alles sehr aufregend gerade, dass es jetzt gerade frisch erschienen ist.
Ja, du warst für dieses neue Buch, was du geschrieben hast, warst du in England. Ich wollte gerade Großbritannien sagen, aber das stimmt nicht. Du warst in England unterwegs.
Genau, von London bis Newcastle ging die Tour. Diesmal ein für mich eigentlich ja ganz untypisches Reiseland, weil ich sonst ja eher im Iran, Saudi-Arabien, China, Russland unterwegs war, also in eher sehr ungewöhnlichen Reisezielen. Darum war das für mich diesmal ein relativ normales Reiseziel und auch ein ganz anderes Projekt, als was ich vorher in den letzten Büchern gemacht habe.
Ja, wenn man sich das ja so anschaut im Schrank, im Bücherschrank, passt das irgendwie nicht so ganz rein. auf eine ganz andere Art und Weise.
Auf jeden Fall. Und ein bisschen ist Corona daran schuld, weil natürlich im Sommer 2021, als ich diese Reise dann gemacht habe, Couchsurfen nicht so gut möglich war, was ja sonst immer mein Reisestil ist. Von einem Gastgeber zum nächsten Reisen während einer Pandemie ist einfach nicht so angesagt. Generell sind einige Arten von Reisen ja ein bisschen schwierig, Tourismus generell. Und von daher musste ich mir was ausdenken, was eben trotz Pandemie funktioniert.
Ja, wir sprechen jetzt im September 2022. Deine Reise hat aber viel früher angefangen. Wir müssen uns zurückversetzen um fast genau 12 Monate, richtig?
Genau, im August 2021 ging es los. Aber vor genau 12 Monaten war ich noch in England unterwegs.
Ja, und vor genau 12 Monaten, vor einem Jahr, sah die Welt einfach komplett anders aus. Während wir gerade einen Sommer hinter uns haben oder noch haben, der voller Freiheiten ja eigentlich nur so trotzt. Festivals sind alle komplett ausverkauft. Maske ist irgendwie so ein Ding der Vergangenheit, würde ich jetzt nicht so komplett sagen, aber man sieht sie noch punktuell, aber sie werden nicht mehr so krass genutzt. Und wenn wir uns jetzt mal so zurückversetzen in das Jahr, man muss ja sagen, es ist nur ein Jahr her, aber in das Jahr 2021, da sah das alles irgendwie so ein bisschen krasser aus. Lass uns doch mal eben kurz darüber sprechen. Als du diese Reise angefangen hast, als du in London Heathrow gelandet bist, wie war das damals in Deutschland und in Europa und in Großbritannien? Man gehört ja nicht mehr, also gehört zu Europa, aber nicht zur EU.
Also tatsächlich war der Sommer ja einigermaßen entspannt. Auch die Inzidenzen waren sehr niedrig, übrigens deutlich niedriger als jetzt auch in Deutschland. Ja. Und man hatte, gut, alle, die keine Experten waren, hatten wohl die Hoffnung, dass es jetzt schon fast vorbei ist mit der Pandemie. Wobei aber die Masken schon noch sehr diszipliniert getragen wurden überall und auch die Maskenpflicht noch bestand. Allerdings England hatte gerade sehr stark gelockert. Also 2 Wochen vor meiner Reise hatte es diesen Freedom Day gegeben, wo quasi fast alle Regeln aufgehoben wurden, obwohl die Inzidenz in England mit am höchsten war in ganz Europa. Und das war für mich auch einer der Gründe, England auszusuchen, weil ich eben eine Reise machen wollte, die trotz Pandemie funktioniert, also wo möglichst wenig Ansteckung möglich ist. Ich habe mir so die Aufgabe gesetzt, dass ich 5 Wochen unterwegs bin und keine Innenräume betreten darf in der Zeit, weil die meisten Infektionen in Räumen passieren, das ist ja wissenschaftlich belegt. Wenn ich mich aussperre, wenn ich quasi 24 Stunden am Tag nur draußen verbringe, dann bin ich relativ sicher. Und das war die Idee dieser Reise in einem Land mit relativ hoher Corona-Inzidenz.
Ja, du hast der passende Titel, Absolutely ausgesperrt, wie ich 700 Kilometer durch England reiste und immer draußen blieb. Und das hast du tatsächlich auch sehr erfolgreich bis auf einmal ganz kurz geschafft. kleiner Cliffhanger hier, damit auch alle dranbleiben. Wie kam die Idee, diese Reise zu machen? Du hast ja gerade ganz kurz gesagt, also ich meine, du bist ja als der Couchsurfing-Guru bekannt. Couchsurfing im Iran, Couchsurfing in Russland, Couchsurfing in China, Couchsurfing in Saudi-Arabien, wozu wir übrigens zu jeder Folge, glaube ich, einen Podcast aufgenommen haben hier auf Off the Path. Mhm. Aber jetzt keine Couch mehr. Wie bist du auf die Idee gekommen, das jetzt so zu machen? Und genau.
Ich bin schon lange sehr wanderbegeistert, Outdoor-begeistert, also gehe privat auch gerne in die Berge, mache gerne mehrtägige Wanderungen und von daher war das jetzt schon nicht etwas ganz Neues für mich, aber tatsächlich war es so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich eben keine dieser Couchsurfing-Reisen planen konnte. Man konnte keine Reise planen in 3 Monaten, wo man hinfährt und dann auch sicher sein, dass das alles funktioniert. Wenn ich ein Buch mache, bereite ich mich ja lange vor, lese mich sehr stark ein über ein Land und wenn ich dann aber nicht weiß, ob so eine Reise tatsächlich stattfinden kann, ein paar Monate später kann die Situation wieder ganz anders sein. Das war schon frustrierend und dementsprechend habe ich was gesucht, was kann ich machen, wenn ich einfach morgen losfahre, welche Art von Reise geht auf jeden Fall. Und da ist dann das dabei rausgekommen. Wobei ich jetzt nicht so ganz weggegangen bin von meinen Wurzeln. Ich habe zwar kaum Couchsurfing benutzt, aber ich habe viel mit Warm Showers gearbeitet, einer Plattform, die hauptsächlich für Radfahrer ins Leben gerufen wurde, die dort kostenlose Unterkünfte auch anbieten. Und das Besondere dort ist, dass man auch Zeltplätze im Garten finden kann, weil viele Radreisende eben diese gerne zelten und deswegen das gerne annehmen. Und deswegen konnte ich über diese Plattform ganz viele Leute finden, die mich tatsächlich in ihrem schönen, gepflegten englischen Garten haben campen lassen.
Also klasse finde ich daran ja, dass es ja für jede Art der Fortbewegung eine Plattform gibt. Also dass es halt eben für Radreisende auch eine Art Couchsurfing, Gardensurfing gibt.
Genau. Es ist natürlich sind nicht immer nur die Gärten. Viele Radfahrer sind auch besonders froh, mal ein Dach dann über dem Kopf zu haben. Aber das ging damit eben besonders gut. Und da ich zeitweise auf dieser Reise auch mit dem Rad unterwegs war, war das dann auch völlig legitim und in Ordnung.
Ja, du hast in deinem Buch geschrieben, dass dein ein Motivator ist auch so ein bisschen, weil du warst ein bisschen müde im letzten Sommer. Du hattest ja gerade dein letztes Buch auch veröffentlicht, viele Auftritte, viele Podcast-Interviews und allgemein Interviews und wolltest einfach raus aus dieser monotonen also Homeoffice-Welt, dieses einfach mal wieder Bewegung, mal wieder so den Körper fühlen.
Ja, absolut. Also Sommer 2021, das war tatsächlich ein Gefühl, viel zu viel Zeit zu Hause in einem engen Raum, in einer engen Wohnung zu verbringen. Man kam nicht so richtig weg. Man hatte unfassbar viel Bildschirmzeit jeden Tag. Und ich glaube, das ging sehr vielen so. Und das Wort Pandemüdigkeit hat sich da ja, wurde da entwickelt oder hat sich verbreitet als Ausdruck dieser Zeit. Und ich glaube, das haben sehr viele gespürt, so eine sehr starke Trägheit, dass man irgendwann auch gar nicht mehr so unternehmenslustig ist, gar nicht mehr so rausgehen will, lieber abends noch Netflix guckt, nachdem man sowieso schon den ganzen Tag vor einem Bildschirm saß. Und da habe ich gemerkt, da muss ich ganz unbedingt raus, das kann nicht ewig so weitergehen. Und dann habe ich mir sozusagen die absolute Überdosis draußen sein verschrieben als Gegenmittel quasi gegen diese leichte Pandemie-Depression sozusagen.
Ja, ich hab gerade vor einer Minute, ich weiß nicht, ob man es ganz kurz gehört hat, dass hier was vibriert hat. Ich habe gerade meine Bildschirmzeit, meinen Bericht bekommen für letzte Woche. 10,5 Stunden. Mhm. Pro Tag im Durchschnitt und also das ist halt natürlich schon irre, ne? Wie viel Zeit man dann, also ich meine, dein Job ist ja ein ähnlicher wie meiner, wenn du halt solche so eine Pressetour machst und Interviews gibst und so weiter, du bist halt die ganze Zeit am PC und das ist halt extrem lange Zeit. Und wenn du nicht am PC sitzt und irgendwie Interviews führst, dann sitzt du irgendwie am Handy und machst irgendwelche Geschichten. Und da tut es natürlich ganz gut, unterwegs zu sein. Also ich freue mich auch, wenn ich ab nächster Woche wieder auf Reisen bin. Und dann wird die einfach radikal reduziert. Dann bin ich halt höchstens noch vielleicht eine Stunde, anderthalb pro Tag am Handy.
Auferlegt ändert sich ganz schnell die Wahrnehmung. Und auf einmal fand ich eben diesen Flughafen Heathrow sehr attraktiv. Er hatte ein Dach, es gab Automaten mit Lebensmitteln, einen Kaffee mit gutem Cappuccino. Ich wollte da gar nicht so richtig raus. Für draußen war Regen vorhergesagt und ich finde wirklich normalerweise Flughäfen extrem uninspirierend. Das sind keine schönen Orte, in denen man sich aufhalten will. Es sind Transitorte, man ist vielleicht froh, dass man jetzt wieder auf Reisen ist, dass man woanders hinkommt, aber einfach dort zu sein, in dieser Hektik, mit überteuerten Lebensmitteln, mit diesem ganzen Shopping- und Duty-Free-Wahnsinn, das finde ich nicht wirklich attraktiv. Aber da zum ersten Mal in meinem Leben quasi fand ich dann einen Flughafenaufenthalt richtig reizvoll und wollte es so lang wie möglich herauszögern, wollte gar nicht rausgehen.
Draußen hat ja auch irgendwie die Realität auf dich gewartet und natürlich auch schon die nächsten Probleme, ne? Also es ist wirklich interessant, wie Flughäfen als Inseln gebaut werden, wo man halt einfach extrem schwer hin und wieder zurückkommt, ne? Du bist dann erstmal gar nicht rausgekommen.
Ja, das war quasi das erste Forschungsergebnis dieser Reise. Man kann den Flughafen Heathrow nicht zu Fuß verlassen. Es ist völlig irre. Die Menschheit baut Orte, die man nicht ohne Verkehrsmittel quasi verlassen kann. Und ich bin quasi direkt am Anfang gescheitert mit meinem Projekt, weil ich rausgegangen bin. Dann war ich 20 Minuten unterwegs, habe gesucht nach irgendeinem Weg nach draußen. Da waren aber Schlagbäume. Irgendwann kam ein Typ auf mich zu und meinte, ich werde gleich verhaftet, wenn ich weiter in die Richtung gehe, und hat mir erklärt, dass man wirklich nicht zu Fuß da raus kann. Es gibt so einen Tunnel im Norden, wo dann Busse durchfahren, oder man kann natürlich die U-Bahn nehmen oder mit dem eigenen Auto, mit dem Mietwagen, das geht auch alles, aber du kannst London Heathrow tatsächlich nicht auf zwei Beinen verlassen.
Das ist wirklich skurril. Also ich musste jetzt einfach so zum Beispiel an Tegel denken, was ja so in Berlin ist das ja einfach ein geiler Flughafen immer gewesen. Da konntest du einfach durch den Tunnel durchlaufen und bist ja auch sowieso relativ schnell in der Stadt. Da ist Heathrow einfach ein ganz anderes Kaliber. Einer der beschäftigsten Flughäfen dieser Welt. Aber du hast ihn zum Beispiel fast für dich alleine gehabt, was ja einfach so skurril ist. Das kann man sich heutzutage auch einfach gar nicht mehr vorstellen. Wir haben ja jetzt gerade einen Sommer hinter uns, wo Flughäfen wieder aus allen Nähten platzen. Nicht genug Personal, alle wollen irgendwie, ja, so nach 2,5 Jahren Pandemie endlich wieder Freiheit und Urlaub genießen. Und vor allem die Engländer mal wieder Sonne.
Absolut, ja, also es war komplett skurril, um 11 Uhr morgens an einem Donnerstag an wirklich einem der größten Flughäfen Europas zu sein. Und diese Gepäckhalle war komplett leer, bis auf 2-3 Mitarbeiter, die da rumstanden und sich unterhalten haben. Aber ich war da vollkommen alleine in diesem riesigen Bauwerk, in dieser riesigen Halle. Und sowas ist ja wirklich vielleicht am zu seltsamen Uhrzeiten hat man es schon mal erlebt, dass es irgendwie, wenn man um 3 Uhr morgens irgendwo am Flughafen ist, dass es da so leer ist. Aber wirklich zur absolut normalsten Wochenarbeitszeit sozusagen, das war schon sehr speziell. Also da merkte man auch wieder, was für eine Ausnahmesituation das Ganze war letztes Jahr noch.
Ja, ja, absolut. Wie du gerade schon gesagt hast, du hast das erste Problem gehabt, dass du den Flughafen nicht verlassen konntest und nach 20 Minuten war dein Experiment verschoben worden, um halt eben diese Busfahrt. Also lass uns mal eben kurz die Grundregeln deines Abenteuers mal besprechen, damit alle irgendwie so wissen, was genau das deine Challenge war. Du wolltest einfach keine Innenräume betreten.
Genau, keine Häuser, keine Busse oder Bahnen, sondern alles, was nicht an der frischen Luft ist, war sozusagen verpönt. Mit einer Ausnahme, ich habe mir gesagt, weil ich eben auch viel in Städten unterwegs sein wollte, dass öffentliche Toiletten in Ordnung sind, solange der Eingang dazu direkt von draußen zugänglich ist. Also wenn ich dafür durch eine Shopping Mall muss oder durch ein Restaurant, das war nicht erlaubt, aber solange die Tür direkt draußen zugänglich war, ging das. Das war sozusagen die eine Ausnahme. Und ansonsten
und
24
Busse
Stunden an der Luft,
Autos,
ich hatte mein Zelt dabei. Und ansonsten 24 Stunden an der frischen Luft, ich hatte mein Zelt dabei, also habe jede Nacht auch in diesem Zelt dann verbracht. Entweder wild gecampt, mal war ich auf Campingplätzen, was natürlich dann der größte Luxus war, weil eben dort auch direkt neben den Toiletten oft noch die Duschen sind und wenn ich dann schon mal drin bin, dann war das eben dort auch erlaubt. Ansonsten habe ich in Flüssen gebadet eher oder war mal im Freibad, also das war schon einige Improvisationen und natürlich war die Nahrungsbeschaffung auch nicht ganz einfach, weil ich in keine Supermärkte konnte, sondern sehr stark auf die Außengastronomie angewiesen war.
Zum Glück war es Sommer, das heißt also relativ viele Biergärten hatten geöffnet, aber es hat sich halt auch als recht problematisch herausgestellt, vor allem in den frühen Morgenstunden draußen zu frühstücken, oder?
Ja, ich hatte nicht immer genug Vorräte dabei, es war nicht so leicht einzukaufen. Ich war erstaunt zum Beispiel, wie selten man Märkte findet. Ich hatte sehr darauf gehofft, dass immer mal wieder irgendwo Markt ist und ich alles mögliche an Obst und Käse da kriegen kann, aber da muss man halt genau am richtigen Tag, am richtigen Ort sein und das findet man eben leider nicht so oft. Das heißt, ich habe schon ab und zu mal mit einem leichten Hungergefühl den Tag begonnen und das war auch nicht unbedingt die allerausgewogenste Ernährung. Also was man oft eben findet, sind doch gerade in England, in den Pubs, in den Biergärten dort sind doch eher ungesunde Sachen mit sehr viel Pommes, viel Fish and Chips, nicht gerade das, was so eine ganz ausgewogene Ernährung ausmacht.
Also auch bei der Ernährung viele Klischees getroffen auf deiner Reise.
Ja, zum Glück war ich oft sehr hungrig, dadurch war dann die englische Küche viel leichter zu ertragen, aber andererseits war es wirklich nicht unbedingt sehr gesund oft, was ich da vorgefunden habe.
Ja, du bist 700 Kilometer in 5 Wochen gelaufen und gefahren mit dem Fahrrad. Inwieweit warst du auf das Transportmittel beschränkt? Also hattest du dir dafür eine Regel gesetzt oder warst du dafür offen und der Wechsel von zu Fuß aufs Fahrrad war für dich kein Problem?
Ich durfte alles benutzen. Ich hätte sogar ein Auto verwenden können, wenn es ein Cabrio gewesen wäre. Also alles, wo ich noch draußen bin. E-Scooter habe ich auch mal benutzt in der Stadt zum Beispiel. Das ist dann alles in Ordnung. Mit dem Kajak bin ich eine Tagesetappe gefahren auf der Themse. Also das war absolut in Ordnung und natürlich eine Erleichterung, weil ich diese Vorgabe hatte, vielleicht das noch zum Setup abschließend. Innerhalb dieser 5 Wochen musste ich eben Newcastle erreichen, weil ich dort ein Fährticket gebucht hatte für Mitte September. Dementsprechend war das ganz klar als Ziel. Irgendwie musste ich in dieser Zeit dorthin kommen, egal mit welchem Verkehrsmittel, aber eben diesen Regeln entsprechen. Und ich hatte das große Glück, dass ein Gastgeber mir ein Fahrrad geschenkt hat. Der hatte so mehrere total schrottige alte Räder im Garten stehen, die er auf dem Sperrmüll gefunden hatte und die er irgendwann mal zusammenflicken wollte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt einen Nachmittag und eins davon repariert. Und es war jetzt nicht das absolut beste Fahrrad, was ich je hatte. Es hatte nachher nur noch einen funktionierenden Gang zum Beispiel. Aber ich habe damit tatsächlich fast 400 Kilometer zurückgelegt dann insgesamt. Und es wurde ein sehr treuer Begleiter mit einigen Pannen auch. Aber eine ganz schöne Geschichte auch, dass da so ein Recycling stattfand quasi, dass ich da mit einem Rad unterwegs war, das eigentlich schon für den Müll bestimmt war und damit noch so viel Strecke geschafft habe.
Ja, absolut. Aber es ist halt währenddessen auch irgendwie komplett auseinandergefallen, ne? Aber irgendwie macht es das halt auch das Abenteuer so ein bisschen interessanter.
Absolut, das gehört natürlich dazu und wenn man immer nur auf die allerbeste Ausrüstung setzt, macht man sich's natürlich manchmal auch ein bisschen einfach und das Spontane, das Improvisieren, das fehlt ja manchmal sonst.
Ja, im B&B, das B&B wird langsam wach, im Hintergrund höre ich Kinder.
Ja, genau.
Du hast das Fahrrad hast du von jemandem bekommen, ne? Also den du über Warm Showers kennengelernt hast und grundsätzlich, du hast ja auch extrem viele, bei vielen Menschen im Garten übernachtet. Wie haben die Menschen auf dein Abenteuer, auf deine Reise reagiert und vor allem auf deine Beschränkung, ihre Häuser und Wohnungen nicht betreten zu wollen oder zu können?
Das war natürlich relativ gemischt von den Reaktionen. Manche waren schon ein wenig befremdet oder konnten die ganze Zeit nicht glauben, dass ich das wirklich so ernsthaft betreibe. Die Leute, die jetzt bei Warm Showers angemeldet sind, sind selber schon ein bisschen abenteuerlicher drauf generell. Dadurch waren die durchaus offen dafür und hatten vielleicht mehr Verständnis als der Durchschnittsbürger. Aber manchmal waren es auch die Nachbarn, die sehr befremdet waren. Also beim ersten Gastgeber hat sich gleich der Nachbar gemeldet und gefragt, ob da ein Obdachloser möglicherweise im Garten gelandet ist und ob das so richtig ist, dass da jetzt ein Zelt steht. Also ein gewisses Befremden hat es immer mal wieder ausgelöst.
Ja. Aber grundsätzlich, also wie bist du da an die Sache rangegangen? Du hast die Leute angeschrieben und hast ihnen ganz genau den Plan erzählt und auch gesagt, hör mal zu, wenn ich komme, also dann freue ich mich, aber bitte nimm das nicht falsch auf, wenn ich jetzt irgendwie nicht in dein Haus gehe und das verneine oder wie hast du sie darauf vorbereitet?
Genau, ich habe sehr genau die Regeln beschrieben und dann entweder fanden sie es komisch oder in Ordnung, aber die, die mich eingeladen haben, fanden es offenbar in Ordnung und haben sich dann auch überraschend gut darauf eingelassen. Irgendwie hatte ich halt dann nur eine etwas andere Art zu reisen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, die meisten sind ja auch schon irgendwelche Radreisen gemacht. Also das Warm Showers ist ja für Radreisende. Entsprechend waren die so ein bisschen vielleicht darauf vorbereitet, auf deine Art. Und ich meine, du hast auch wirklich sehr tolle Abende mit ihnen verbracht, ne? Und wenn der Wintergarten, da wurden halt irgendwie alle Türen aufgemacht, dann ging das halt irgendwie schon wieder. Also so ein bisschen flexibel warst du dann schon.
Genau, wenn solange eben die Frischluftzufuhr gewährleistet war, also einmal war das eben ein Wintergarten, wo ich mir selber überlegt habe, ob das jetzt richtig ist, ob das noch dazu passt. Aber da sämtliche Fenster da quasi offen waren und sehr viel frische Luft reinkam und da es sehr stark geregnet hat, habe ich entschieden, das ist jetzt in dem Moment in Ordnung.
Ja, du musstest einmal, deine Regel brechen, weil du scharf aufs Fußballspiel warst oder weil jemand dich von hinten ein bisschen bedrängt hat. Also in Manchester bist du auf ein zum Fußballspiel gegangen und erzähl mal, wie das da war.
Genau, ich hatte eine Karte gekriegt für Manchester City gegen Arsenal in Manchester und wollte natürlich unbedingt diese Fußballstadt mal erleben, die Fußballbegeisterung dort. Und an sich ist ja Fußball in Ordnung, das findet draußen statt, aber beim Zugang ins Stadion ging es natürlich so für etwa 10 bis 15 Meter durch diesen Tunnel, bis man dann wieder draußen ist. Und da stand ich dann davor, habe da sehr gezögert, ob ich das jetzt machen kann. Hinter mir fingen die Leute schon an zu drängeln und irgendwann habe ich mir dann als Entschuldigung eingebildet, dass ich die ja nicht warten lassen kann, dass das sicher gewaltbereite Hooligans hinter mir sind, also muss ich da jetzt durch, bin dann quasi mit angehaltenem Atem möglichst schnell durch diesen Stadionraum durch und war dann wieder draußen. Also ja, da habe ich es tatsächlich einmal verstoßen gegen meine Vorgaben, aber da war dann irgendwie die Lust, dieses Fußballspiel zu sehen, doch größer.
Ja, aber jetzt muss ich mal fragen, vielleicht die kritische Frage, ist ein Fußballspiel mit so vielen Tausenden von Menschen um einen herum nicht fast genauso gefährlich, was Corona und eine Corona-Ansteckung angeht, wie wenn man jetzt irgendwie ja irgendwo im Innenraum unterwegs ist?
Absolut. Also das ist zumindest eine Situation, die nicht absolut pandemiesicher ist, gerade bei den Inzidenzen, die dann dort gerade herrschten zu der Zeit. Ja, also vielleicht hat meine Fußballbegeisterung da einfach mal für eine Ausnahme gesorgt und an dem Tag war dann das Risiko eben nicht so niedrig. Also wenn man diese Reiseart als wirklich pandemiesicher als etablieren wollte, dann sollten vielleicht Fußballspiele da nicht stattfinden. Ja. Eine Maske habe ich getragen, übrigens in dem Stadion. Das war sehr albern. Es gibt auch ein Foto davon. Ich war wirklich der Einzige in dem ganzen Fanblock, der dann eine Maske auf hat. Zufällig war ein Fotograf, also der Fotograf, der mich 3 Tage begleitet hat auf der Reise, der war auch Sportfotograf und für Manchester City zuständig. Das heißt, er war sowieso da am Spielfeldrand und hat dann ein Bild gemacht, wie ich da zwischen diesen Fans stehe als Einziger mit Maske. Und das ist ein wunderschönes Bild geworden.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist so, wie wenn man heute in den Supermarkt geht oder im Baumarkt und dann diese eine Person noch Maske trägt. Sie fällt halt auf.
Ja, noch krasser eigentlich mit singenden Fußballfans, die wirklich auch besonders einen etwas auch komisch angucken dann in dem Moment. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich mich rechtfertige, wenn jemand was sagt. Also ich merkte schon, dass die Leute etwas seltsam gucken, aber da die Situation kennt man, glaube ich, wenn man selber mehr Maske trägt als andere sehr gut. Von daher muss man da einfach dann durch.
Ja, irgendwo, ich glaube, das ist ein Untertitel von deinem Buch, stand, wie die Engländer überhaupt nicht auf dich vorbereitet waren. Und auf deine Art und Weise des Reisens. Also Pubs muss man meistens innen, also drinnen bestellen. Man muss meistens durch den Pub durchlaufen, um halt in den Außenbereich zu kommen. Da musst du halt auch immer irgendwie durch Hintertüren irgendwie durchgehen und hast da irgendwie nicht so viele Freunde gemacht. Wie einfach oder schwer war das Ganze?
Also was toll ist, war, dass es oft mal eine Bestellmöglichkeit per App gab in den Pubs. Das heißt, man muss sich irgendwie registrieren, total umständlich, dauert 10 Minuten, bis man dann endlich seine ganzen Daten eingegeben hat und die Bestellung gemacht hat. So konnte man oft auch draußen bestellen, ohne dann zur Bar gehen zu müssen. Aber manchmal war das nicht möglich. Manchmal bin ich durch Hintereingänge in den Biergarten gegangen, wo ganz dick dran stand, hier kein Zugang, bitte durch den Haupteingang vorne reinkommen und sich dort erst melden, bitte an der Bar bestellen. Das ist eben schon sehr typisch und da hatte ich dann keine besonders gute Erklärung oft, warum ich das so gemacht habe. Und ja, die Leute haben mich, glaube ich, doch für sehr eigenartig gehalten, dass ich mich da nicht an die Regeln halte. Wahrscheinlich einfach ein Ausländer, der die Sprache nicht richtig versteht oder so.
Das war ja eine ganz gute Ausrede dann, ne? Wenn man ein bisschen stärkeren deutschen Akzent dann drauf aufgesetzt hat, dann ging das, dann war das okay.
Genau. Oder in Stratford-upon-Avon habe ich den Aufpasser an der Trinity-Kirche dort sehr, sehr befremdet. Das ist eben die Kirche, wo das Grab von Shakespeare ist, also einer der heiligsten Orte für Literaten, ein ganz wichtiger Ort für England. Und als ich dann einfach nicht reingehen wollte in diese Kirche, er hat mich fast angefleht, dass ich das doch mache. Ich habe erst gesagt, ich habe keine Maske dabei, deswegen möchte ich da jetzt nicht rein. Er meinte, es wäre völlig egal, braucht man ja jetzt nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Und ich habe mich weiter geweigert und er hat es einfach komplett nicht verstanden. Und ich glaube, ja, der wusste echt nicht, wie er mich noch überreden soll dazu, dass ich mir diese Top-Sehenswürdigkeit dann wirklich anschaue.
Du bist, du hast eigentlich immer in deinem Zelt geschlafen, 5 Wochen lang.
Ja.
Oftmals im Vorgarten oder Hintergarten von deinen Gastgebern, aber halt eben auch hier und dort mal auf einer Wiese oder einem Waldstück. Also Wildcampen hat auf jeden Fall dazugehört. Und wie war das? Also ich meine, du bist am Anfang, ich erinnere mich, war das noch relativ zögerlich. Ich glaube, es hat irgendwie so ein paar Nächte gebraucht, bis du das allererste Mal das Zelt wild aufgebaut hast und dann immer gewartet hast, bis es dunkel war und dann vor Sonnenaufgang wieder abgebaut. Irgendwann ist es auch ein bisschen besser geworden. Wie einfach oder schwer war das Wildcampen in England?
Also zunächst ist es offiziell ja nicht erlaubt, anders als in Schottland zum Beispiel, wo das doch an sehr vielen Orten grundsätzlich erlaubt ist. Das heißt, man muss, wie du sagst, tatsächlich eher so die Dämmerung abwarten und relativ früh wieder aufbrechen. Dann ist es aber auch relativ problemlos möglich, solange man eben einen guten Platz findet. Also es sollte natürlich immer ein bisschen weg sein vom Weg, dass man nicht gleich morgens von den ersten Hunde-Gassi-Gehern dort entdeckt wird. Und tatsächlich die erste Nacht fiel mir etwas schwieriger. Ich hatte einen Albtraum, dachte, ich werde da im Zelt überfallen sozusagen, bin dann hochgeschreckt und aufgewacht. Und natürlich ist man sehr, sehr sensibel für die Geräusche um einen herum, hört da viel genauer hin, schläft sicher nicht ganz so gut, wie wenn man eben nicht so stark auf die Umgebungsgeräusche achtet. Und aber nach und nach wurde das total zu einer Routine und ich habe gemerkt, dass da auch normalerweise eben niemand kommt und einen beschimpft und wegjagt und dass das eigentlich sehr gut funktioniert und dass es wirklich ein traumhafter Luxus ist, auch so diese Natur für sich allein zu haben dann und dann mitten in einem Wald zu sein oder am Ufer eines Kanals, eines Flusses. Da hatte ich schon sehr, sehr schöne Zeltplätze dann. Und das werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch viel mehr machen. Man muss natürlich unbedingt aufpassen, dass man keine Spuren hinterlässt dabei, dass man nur ein paar flachere Grashalme sozusagen hinter sich lässt und da nichts kaputt macht.
Ja, zu den Spuren kommen wir gleich nochmal, aber du hast auch nochmal einen sehr besonderen Zeltplatz gehabt, einmal mitten in der Stadt. Erinnere ich mich da richtig?
Das ist richtig. In Newcastle, ganz am Ende, habe ich mitten in der Stadt in einem Park kampiert, was ein wenig absurd war, weil es ein alter Friedhof war. Also da war klar, dass ich nun schon ein bisschen Schmerzfreiheit hatte nach viel Camping-Erfahrung, dass das dann in Ordnung war. Also ein Friedhof, wo ganz viele Pestopfer auch aus dem 18., 19. Jahrhundert lagen. Also auf den Knochen der Pesttoten hatte ich quasi meine Unterkunft. Und dann noch mitten in der Stadt in einem relativ kleinen Park, also recht leicht sichtbar. Ich wurde auch dann von einer Gruppe betrunkener Männer entdeckt. Die waren nachts dann halt auf dem Heimweg, haben dann mit ihrer Lampe ganz kurz das Zelt angeleuchtet, das ich gerade aufbaute, haben sich fürchterlich erschreckt und waren, also vorher haben sie sich laut unterhalten, plötzlich waren sie ganz still und sind einfach ganz ruhig weitergegangen. Also das war ein ganz interessanter Effekt auch, dass ich gemerkt habe, dass ich wahnsinnig harmloser Typ den Menschen Angst machen kann mit dieser Art unterwegs zu sein. Natürlich, in der Dunkelheit, wenn da plötzlich jemand mit so einem Zelt auftaucht, ist man doch etwas misstrauisch, was der da im Schilde führt.
Ja, Respekt vom Landstreicher.
ja, genau, absolut. Man weiß ja nicht, was das für einer ist.
Du hast gerade zu den Spuren gesprochen und da möchte ich eben kurz darauf zu sprechen kommen. Denn du hast ja gesagt, Toiletten sind für dich eigentlich ein Tabu, außer sie sind von außen direkt erreichbar. Und die meisten Toiletten in den meisten Häusern deiner Gäste, da musste man erstmal durchs Haus gehen. Ich glaube, du hattest tatsächlich ein Haus, wo das so war, dass du von außen direkt in die Toilette konntest.
Genau, aber völlig absurde Architektur. Direkt neben der Küche war so ein Mini-Badezimmer, bevor es in den Garten ging. Also zwischen Terrasse und Küche ein ganz schmales Badezimmer. Völlig absurd von der Architektur, aber für mich natürlich ideal.
Das war natürlich Jackpot. Und bei den ganzen anderen Gästen musstest du erstmal auf Toilettensuche gehen.
Genau, ich habe halt, ja, manchmal habe ich Dixie-Klos gefunden. Natürlich gibt es in kleinen Städten oft auch öffentliche Toiletten, die nicht unbedingt im allerschönsten Zustand sind. Oder sonst ging es auch mal in die Wildnis natürlich. Das war nicht zu umgehen.
Und dann hast du eine Schaufel dabei gehabt? Nee, ne?
Nee, keine Schaufel. Ich habe dann eher Zeltheringe dafür verwendet. Der Boden war nicht so stabil. Das ging eigentlich ganz gut. Und schon nach allen Regeln der Kunst natürlich dann das hinter mich gebracht. Also nicht zu nah an Gewässern. Schön vergraben alles und da auch möglichst wenig Spuren dann hinterlassen.
Ja, wie hieß dein Gastgeber, der dir dein Fahrrad geschenkt hat?
Der hieß Ben, ein ganz toller Typ mit riesigem Rauschebart und einem ganz großen Herz.
Ihr habt das Fahrrad Free Spirit getauft, beziehungsweise ich glaube, den Namen hatte es bereits. Es hatte einen Aufkleber mit dem Namen drauf.
Genau, das war die Typbezeichnung, die irgendwie ja ganz gut passte. Also Ben zumindest meinte, das ist doch genau der Name, der zu meinem Projekt auch irgendwie passt. Und tatsächlich wurde ja Free Spirit dann ein sehr, sehr wertvoller Begleiter, ein Freund sozusagen auf dieser Reise.
Ungeplant zum Fahrrad gekommen, was natürlich viel geholfen hat, denn du warst auf einmal ja doppelt so schnell wie zu Fuß.
Mindestens, ja, eher so dreimal so schnell wie zu Fuß, genau. Es ist natürlich toll, was man dann auf einmal an Distanzen machen kann. Ich konnte meine Strecke also noch deutlich erweitern, noch ein paar besonders schöne Etappen nachher einbauen, viel mehr sehen unterwegs. Wobei es war eben, wie gesagt, kein besonders gutes Fahrrad. Also bei 50 oder 60 Kilometern pro Tag war man dann schon auch einigermaßen bedient. Und wenn es dann ein bisschen hügeliger wird und man nur einen Gang hat, macht das nicht unbedingt so viel Spaß. Zumal ich einige Pannen hatte, mehrere platte Reifen natürlich, aber dann irgendwann auch mal ein Pedal abgebrochen ist, einfach mitten während der Fahrt. Das heißt, ich musste auch viele Kilometer das Rad schieben, was dann eine weitere Fortbewegungsdisziplin sozusagen dieser Reise wurde.
Das ist natürlich auch dann die nächste Challenge, weil eine Werkstatt ist meistens Indoor.
Absolut, ja. Also ich habe dann zum Glück ich kann natürlich das Fahrrad draußen vorbeibringen und dann die Leute bitten, irgendwie rauszukommen. Das ging dann schon. Und tatsächlich habe ich eine Werkstatt gefunden nachher, die sich hauptsächlich draußen gefand. Also auch diese Aufhängung, wo der Typ dann das Rad hingehängt hat, das war alles draußen. Also von daher total in Ordnung. Und ich hatte Riesenglück, dass ich wirklich da einen Fahrradschrauber dann gefunden habe, der genau diese Sondergröße an Pedal auch noch da hatte. Das war irgendwie nicht so die übliche Größe. Und der das dann wieder geflickt hatte, so dass ich dann noch 150 Kilometer mehr mit dem Rad schaffen konnte, wo ich schon geglaubt hatte, jetzt ist es langsam vorbei damit.
Ja, schon klasse, dass es halt überhaupt geht und erstaunlich. Also durch das Fahrrad hast du fast 200 Kilometer mehr gemacht, als du eigentlich geplant hast, richtig?
Genau, ja, ich konnte noch einen großen Bogen machen, konnte nachher dann noch auf den Pennine Way gehen, eine ganz tolle Wanderregion im Nordwesten Englands. Ja, das wirklich landschaftlich noch besser gestalten. Wenn man immer nur den direkten Weg geht, dann ist das natürlich oft von der Strecke nicht so reizvoll, wie wenn man so ein bisschen aussucht, wo es besonders schön ist.
Gibt es einen Grund, warum du London bis Newcastle gemacht hast und nicht noch nach Schottland reingegangen bist?
Mich hätte Schottland sehr interessiert, weil es natürlich ein wunderschönes Land ist, auch gerade zum Wandern. Es lag schlicht daran, dass ich ja eine Rückfahrmöglichkeit haben musste und ich wollte nicht zurückfliegen. Irgendwie fand ich das unpassend. Ich wollte lieber auf dem Landweg zurück und da gab es eben zwei Fährverbindungen hauptsächlich, also entweder von Newcastle oder von Dull ist es. Moment, nee, entweder von Newcastle oder von Hull aus, glaube ich. Also zwei Fähren, die Richtung Niederlande dann fahren. Und ich habe mich dann für die weiter im Norden entschieden und das war dann ein ganz guter Endpunkt, weil ich eben dann auch zum ersten Mal ans Meer kam, so an dem letzten Tag dieser Reise.
Das ist, glaube ich, dann die DFDS, ne? Die von Newcastle nach genau. Amsterdam oder Rotterdam fährt.
Genau, es heißt nach Amsterdam, aber in Wirklichkeit ist es ein Vorort davon, von dem man zu Fuß dann auch erstmal überhaupt nicht weiterkommt. Man muss erstmal nach einem Bus suchen, weil es eben auch nicht so vorgesehen ist, dass Leute ohne Auto diese Fähre benutzen anscheinend. Also das war ganz eigenartig, da anzukommen in eher so einem Industriehafen und dann fast hätte ich noch die nächste Etappe bis Amsterdam, wäre ich auch noch zu Fuß gegangen von dort aus, weil ich erstmal keinen Bus gefunden habe.
Das ist so, wie wenn man mit Ryanair nach Düsseldorf fliegt und auf einmal in Weeze landet.
Genau, so ähnlich, ja.
Ja. Wie sind die Briten mit deiner Anwesenheit oder wie haben die reagiert, als dann wieder deutsche Touristen kamen? Ich erinnere mich an einen Kommentar im Buch, wo er gesagt hatte, you guys are back. Also, hey, ihr, das Kollektiv der Deutschen, also du standest wohl als repräsentativ für uns Deutsche, ihr kommt wieder zurück.
Ja, sogar nicht mal nur für die Deutschen, sondern generell für Touristen, die nicht von der Insel waren. Also wie in allen anderen Ländern hatten eben auch die Briten sehr stark ihr eigenes Land entdeckt während der Pandemie und waren nicht viel im Ausland gewesen und hatten aber auch extrem wenig Besucher, die eben nicht von der Insel kamen. Und deswegen stand ich in Oxford war das, wo ein Touristenführer ganz begeistert war, dass ich eben von so weit her kam sozusagen. Diese Freude, dass vielleicht jetzt es wieder losgeht mit dem Tourismus. Also der Einbruch war unfassbar. Ich glaube 98% Rückgang des Tourismus in England. Das Land wurde besonders stark davon getroffen, weil es eben auch besonders von der Pandemie betroffen war und dann eben für viele dadurch nicht so attraktiv war. Auch die Einreiseregeln waren sehr streng gleichzeitig. Also man musste mehrfach sich testen, für viel Geld auch diese teuren PCR-Tests machen. Von daher, ja, Tourismus war quasi am Boden und deswegen war die Freude dann ganz groß, mich wieder zu sehen als ein Ausländer von weiter her, wobei dann gleichzeitig das Befremden vielleicht auch wieder da war, dass dann da so ein Landstreicher daherkommt. Vielleicht ist das dann auch das Symbol, wie der Tourismus nicht mehr ganz normal lief, dass das dann der einzige deutsche Tourist ist, der einfach nur draußen bleibt und zeltet.
Die Qualität der Touristen gar nicht hat deutlich abgenommen.
Sozusagen. Und natürlich habe ich dadurch, also was Gastronomie angeht, habe ich natürlich schon sehr stark da touristisches Kapital dort gelassen. Aber ich habe natürlich keine Unterkunftskosten bezahlt, was natürlich oft die wesentlichen Einnahmen sind für Tourismusunternehmen. Also war ich vielleicht jetzt auch nicht sehr lukrativ für das Land als Besucher.
Ja, also das, was du halt in Unterkünften gespart hast, das hast du halt in guter britischer Hausmannskost wieder investiert.
Genau, ein gutes englisches Frühstück, da lässt man ja auch mal seine 15 bis 16 Pfund, von daher unterstützt man da ja auch die Wirtschaft.
Alles für die Kalorien, man verbrennt ja auch schließlich auf so einer Reise richtig viel, wenn man die ganze Zeit in Bewegung ist.
Ja, zum Glück. Also das wäre wirklich fatal, diese Art von Ernährung zu haben, wenn man nicht 20 Kilometer am Tag zu Fuß zurücklegt.
Ja, absolut. Hast du auf der Reise extrem abgenommen oder ist das dann tatsächlich gleich geblieben durch diese Ernährung?
Ist relativ gleich geblieben. Genau. Also ich war durchaus fit nach einigen Tagen oder nach so 2-3 Wochen habe ich durchaus gespürt, dass ich jetzt langsam gut in Form bin und dadurch konnte ich das mit dem Essen ganz gut wegstecken. Aber ja, genau, das Gewicht ist etwa gleich geblieben. Es gab auch ein paar Tage, wo ich echt mal ein paar Stunden gehungert habe, also wo es einfach nicht möglich war, vernünftig Snacks einzukaufen für die Tagesetappe und dann auch unterwegs, wenn ich in der Natur war, dann kamen mal ein paar Brombeeren zum Glück, aber ansonsten war da wenig zu finden. Also das war auch eine ganz neue Erfahrung, dass man mal nicht weiß, wann die nächste Mahlzeit kommt und man doch auch mal richtig Hunger hat unterwegs.
Und wird dann der Stefan, den ich eigentlich als einen sehr ruhigen Typen so mir vorstelle, wird er dann auch eher unruhig, wenn das dann so ist?
Absolut, ja. Ich bin nicht sonderlich gut gelaunt ab einem gewissen Hungerzustand. Gut, da hilft dann aber auch die körperliche Aktivität, weil man ja einfach immer weitergehen muss und das dadurch ebbt das dann schon wieder ein bisschen ab oder es ist eher so die Konzentriertheit darauf, dass man ja was finden muss und das Problem irgendwie lösen muss. Einmal habe ich
motiviert ihr dann so vielleicht auch ein bisschen schneller zu laufen.
Auf jeden Fall, genau. Einmal habe ich in der Berghütte dann so eine Packung Instant-Nudeln gefunden, die da so im Eingang lag und habe dann einfach unzubereitet diese Instant-Nudeln gegessen. Das war nicht unbedingt die beste Idee, aber gefühlt besser als gar nichts.
Warst aber schon sehr verzweifelt.
Da ist man sehr verzweifelt, ja. Das sieht man dann schon, genau.
Ja, krass.
Also kulinarisch nicht die beste Reise meines Lebens, da habe ich in anderen Ländern es besser gehabt.
Wollte ich gerade sagen, von den Geschichten, über die wir uns jetzt unterhalten haben, da würde mir jetzt eigentlich so fast jedes andere Land kulinarisch sofort einfallen, oder? Ich glaube, China ist total abwechslungsreich.
China ist fantastisch, genau. Ja.
ist es halt super. Ja, Russland vielleicht nicht so 100%, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, Russland war nicht so speziell vom Essen her, das stimmt. Das ist relativ unspektakulär. Aber China oder auch Iran zum Beispiel waren
absolut. Die arabische Küche wollte ich auch gerade sagen. Also Saudi-Arabien oder Iran könnte ich mir auch als relativ gut und lecker und abwechslungsreich vorstellen.
Auf jeden Fall, ja. Sehr zu empfehlen.
Ja. Ja, hast schon einiges erlebt. Sehr viele Bücher, die wir schon besprochen haben, hier im Podcast. Ja, also hier nochmal der Hinweis für alle, die zuhören. Wir haben über alle gesprochen und Stefan hat über alle tolle Bücher geschrieben. Du hast jetzt nochmal über das Landstreicher-Thema, wollte ich nochmal ganz kurz sprechen. Also ich meine, du bist ja mit deiner orangenen Hardshell-Jacke rumgerannt, mit einem relativ schweren Rucksack. Was hattest du dabei? Und vielleicht fangen wir mal mit der Frage an und dann nochmal gleich eine andere.
Also ganz wichtig war natürlich, ein besonders leichtes Zelt dabei zu haben. Ich hatte schon ziemlich gute Ausrüstung, muss man sagen. Also das war dann schon eher sehr Premium-Landstreicher-mäßig. Also gute Klamotten, die auch bei Regen einigermaßen taugen. Eine Regenüberhose ist natürlich ganz wichtig und Gore-Tex-Schuhe, wenn man in England unterwegs ist. Und man merkt natürlich auch, welche Ausrüstungsgegenstände wirklich gute Dienste leisten. Also alles, was irgendwie hält und 5 Wochen lang nicht kaputt geht und wirklich einfach schlicht seinen Dienst tut, wächst einem ganz stark ans Herz. Oder eben auch Dinge, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Ich bin ein großer Schlauchtuch-Fan zum Beispiel, weil man so ein Schlauchtuch in allen möglichen Lagen verwenden kann, als Mütze, als Schal, als Handtuch. Man kann damit die Brille putzen. Es ist also wirklich wahnsinnig vielseitig und solche Gegenstände sind natürlich Gold wert, wenn man relativ leicht unterwegs sein will und wenn wirklich auch jedes Gramm irgendwann zählt.
Ja, als Schlauchtuch, das ist ziemlich interessant. Ich komme ja aus Spanien, ich bin in Spanien geboren und aufgewachsen und hier kennt man das einfach nur als Buff, was ja eine Marke ist, wie Tempo. Also statt, was ist der richtige Begriff für Tempo?
Taschentuch.
Statt Taschentuch benutzt man Tempo und in Spanien gibt's keinen richtigen Begriff für Schlauchtuch, sondern man nennt es Buff.
Ich glaube, im englischsprachigen Bereich auch. Das ist einfach, das hat sich so bewährt und die Firma ist einfach da so groß in dem Bereich.
Ja. Wie viel Kilo hattest du auf dem Rücken?
Ich glaube, ich hatte so mit Nahrungsmitteln und Wasser waren es etwa 12 Kilogramm, glaube ich. Also Wasser hatte ich teilweise.
Das ist sehr, sehr wenig.
Schon 2 bis 3 Liter dabei, genau. Also ich schaue schon, dass gerade die schweren 3 Dinge, also Rucksack, Schlafsack und Zelt, dass ich da möglichst leichte Dinge mitnehme. Ich hatte auch keinen Kocher dabei diesmal, weil klar war, dass man die meisten Sachen, die man in einem Kocher zubereitet, nur in Supermärkten bekommt. Und deswegen hätte das keinen Sinn gemacht. Allein das Kocherbenzin, schon dafür hätte ich irgendwie in eine Tankstelle oder in einen Supermarkt gemusst. Das ist sehr schwer draußen zu bekommen und man kann es nicht im Flugzeuggepäck mitnehmen. Also von daher habe ich entschieden, eben keinen Kocher mitzunehmen und stattdessen viel in den Biergärten zu essen. Aber das war natürlich auch eine gewisse Gewichtserleichterung dann.
Ja, absolut, das macht total Sinn. Also ich meine, 12 Kilo mit 2 bis 3 Liter Wasser, das bedeutet 9 Kilo bleiben für das Gepäck übrig. Da sind wahrscheinlich die Wanderschuhe nicht inbegriffen, weil die hast du ja meistens an den Füßen. Genau. Was hast du für Zelt und was hast du für eine Isomatte und Schlafsack dabei gehabt?
Also das Zelt ist dieses MSR Hubba, heißt es, glaube ich.
Hubba.
Ein Personenzelt. Ja, ich glaube, das Zwei-Personen-Zelt heißt Hubba und das Ein-Personen-Zelt ist mit einfachem Hubba sozusagen.
Ah, siehst du, wusste ich gar nicht.
Ein ganz, muss man aber vielleicht nochmal googeln, ob das so stimmt, aber ich glaube, so ist es. Und das ist wirklich sehr klein. Also ich glaube, die Fläche ist so 1,90 Meter mal 80 Zentimeter oder so, aber es ist durchaus geräumig. Man kann trotzdem aufrecht sitzen, weil es ganz geschickt gebaut ist und unfassbar leicht. Ich glaube, 1,1 Kilogramm oder so wiegt das dann. Und das ist, war wirklich eine ganz tolle Investition und hat sich sehr bewährt, schon auf vielen Touren. Dann habe ich ein Quilt dabei, keinen Schlafsack diesmal gehabt, sondern einfach eine relativ einfache Decke, die sich an der Seite zuknöpfen lässt, das so, dass sie dann wie ein Schlafsack ist, aber ansonsten auch einfach als wie so eine rechteckige Decke gebaut ist, die auch etwas leichter ist als die meisten Schlafsäcke. Und Matratze war so eine Dreiviertel-Luftmatratze von, ich weiß gerade gar nicht den Hersteller, man muss ja auch nicht für alle Werbung machen, aber es...
Nee, also aber hätte mich jetzt...
Also Dreiviertel Länge, so dass man die Füße eben dann noch auf seinem Rucksack unterbringt, was auch wieder ein bisschen Gewicht spart, weil man dann eben eine weniger große Luftmatratze mitnehmen muss. Die hat allerdings ziemlich gelitten mit der Zeit und hat die Reise nicht so gut verkraftet. Irgendwann haben sich da Luftpolster gelöst oder es hat eine riesige Beule bekommen, die mit jeder Nacht größer wurde, wo ich da wieder mit meinem Gewicht drauf lag. Und von daher war ich sehr froh, dass es gerade noch ging bis zum Ende mit dieser Luftmatratze. Aber ich lag am Ende quasi wie auf einer Art Medizinball da, weil es sich so ausgewölbt hatte. Und das war definitiv nicht mehr besonders bequem. Und das Problem ist natürlich, dass man dann auf so einer Reise auch nicht so ohne weiteres Dinge reparieren kann oder nicht einfach in den Laden gehen kann und was Neues kaufen kann. Oder ja, das ist eine ganz gute Übung eigentlich auch mal zu sehen, dass nicht alles sich so leicht dann ersetzen lässt und man mit dem auskommen muss, was man eben hat.
Ja, absolut. Wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Bist du vorher noch, ich weiß nicht, ein paar Runden um die Alster gelaufen oder bist du einfach drauf los?
Ich bin tatsächlich ziemlich drauf los. Ich hatte die Idee 7 Tage oder 8 Tage vor der Abreise und hab zufällig ein Gespräch mit meinem Buchverlag gehabt da und einen Abend vorher hatte ich die Idee, habe das denen vorgeschlagen, sie fanden es gut und eine Woche später bin ich abgereist. Also es war wirklich die spontanste Reise meines Lebens für ein Buch zumindest und dementsprechend war da eigentlich überhaupt keine Vorbereitung. Ich habe auch die ersten Tage gemerkt, dass ich mit der Fitness noch etwas hinterherhänge, aber das ist eben das Schöne auch am Wandern, dass man da dann einfach mit der Zeit zwangsweise reinkommt und dass man nach 7, 8 Tagen dann, wenn man es wirklich täglich betreibt, dass man dann doch schnell wieder recht fit ist.
Ja, also das ist eine Antwort, die meisten Leute bisher so gegeben haben, die das jetzt nicht, Jonas Deichmann, der trainiert schon auf einem Mega-Triathlon um die Welt, aber die meisten, die halt sowas, die einfach loslaufen. Also ich erinnere mich, wir haben ja mal einen Gast gehabt, der hat den Jakobsweg gemacht, der ist auch einfach nur losgelaufen, ohne vorher sich zu trainieren, einfach so ein bisschen am Anfang auf seinen Körper achten und drauf hören, Pausen machen, wenn er sie braucht und man kommt halt immer mehr rein und dann ist es halt irgendwann zur Gewohnheit. Und das scheint ja bei dir auch der Fall gewesen zu sein.
Ja, und ich glaube, das ist gut, sowas auch mal spontan zu machen und nicht vorher alle möglichen Fitnessstudien zu lesen, wie kann man sich dafür in Form bringen, was ist das perfekte Trainingsprogramm, sondern einfach mal losgehen. Also es muss nicht immer diese Perfektion sein, außer wenn man natürlich Jonas Deichmann ist oder wenn man es wirklich sportlich als Rekordjagd sozusagen betreibt. Und das war bei mir ausdrücklich nicht die Idee dieser Reise, genau. Ich wollte da keine Entfernungsrekorde aufstellen. Es ging jetzt nicht um die vollkommene Extremerfahrung dabei, dass ich irgendwie 40 Kilometer am Tag machen wollte, sondern es ging auch um das Erlebnis unterwegs und ein bisschen Genuss sollte eben auch noch dabei sein. Und ich glaube eben auch, dass jeder muss.
Ja.
Vielleicht kurz dazu noch, ich glaube auch, dass jeder sich einfach ein Abenteuer so aussuchen muss, dass es zu ihm passt, dass es so vielleicht an seine persönlichen Grenzen geht, dass es gar nicht so wichtig ist, solche wahnsinnigen Superlative immer zu suchen, Dinge, die noch keiner geschafft hat. Also das muss ja gar nicht sein. Es geht ja einfach darum, die eigenen Grenzen ein bisschen zu verschieben und dadurch ja selber an Stärke vielleicht auch zu gewinnen oder einfach sich so eine Bestätigung dann in etwas zu finden, was eben den eigenen Fähigkeiten entspricht. Und ich bin jetzt eben nicht seit 20 Jahren Extremsportler und Ultramarathonläufer und das war dann genau das Richtige für mich.
Bin ich voll bei dir. Was war das für ein Gefühl, nach 5 Wochen und 700 Kilometern dann in Newcastle anzukommen am Hafen und dein Schiff da zu sehen?
Also das war überraschend euphorisch tatsächlich. Ich habe sonst ja immer Reisen gemacht, die nicht so ein klares Ziel hatten. Oder es war einfach klar, ich bin ein paar Wochen unterwegs und dann geht's zum Flughafen und wieder zurück. Und das war für mich mal was anderes, wirklich so einen Zielpunkt zu haben, den ich erreichen muss. Und in dem Fall war das dann wirklich ein, gut, erstmal die Stadt Newcastle, aber danach das Meer eben. Und ich bin an einem Strand rausgekommen, habe rausgeguckt auf das Meer, mich da an den Strand gesetzt und war wirklich richtig euphorisch und begeistert und es fühlte sich absolut fantastisch an, diese Strecke auch dann mit quasi reiner Körperkraft bewältigt zu haben bis dahin. Und das kannte ich vorher so nicht, weil ich, wie gesagt, keine so klaren festgesetzten Zielpunkte hatte bei den vorherigen Reisen.
Ist vielleicht ein bisschen der Vorteil an so sportlichen Reisen, auch wenn es jetzt nicht als Sport per se beachtet werden muss. Aber ja, du hast einfach ein finales Ziel. Du läufst von A nach B und wenn du da ankommst, bist du fertig. Und die anderen Reisen waren halt eher anders. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich verstehe komplett, was du meinst.
Absolut. Und ich meine, ich kenne das natürlich von Wandertouren, auch so Mehrtagestouren, 5 oder 10 Tage unterwegs. Aber da hatte ich das oft nicht so, dass das am Ende der Moment so euphorisch war. Das war eher schade, dass es vorbei ist. Aber anscheinend nach 5 Wochen England war es dann auch ein guter Moment, da am Ende anzukommen, möglicherweise. Also bei Wandertouren kenne ich es eher so, dass es dann, dass man denkt, ja, eigentlich 2 Tage mehr wären jetzt auch schön gewesen. Schade, dass ich jetzt schon wieder zurück bin.
Ja, vielleicht sind 10 Tage auch einfach zu kurz. Und ich meine, 5 Wochen ist auch einfach eine lange Zeit, die man unterwegs ist. Und da freut man sich einfach vielleicht auch ein bisschen wieder auf dieses Monotone, von dem du ja eigentlich geflüchtet bist. War das auch so?
Nicht direkt. Ich fand tatsächlich dann auf das Schiff zu gehen und da einen Innenraum, diese Kabine zu haben, fand ich wahnsinnig bedrückend und eng und unbequem und konnte es gar nicht richtig genießen. Die Luft war so stickig, diese Klimaanlagenluft da drin, gar kein Vergnügen da zu atmen sozusagen und diese Beengtheit. Also das fand ich alles dann nicht so prickelnd. Als ich dann wieder zu Hause war, einfach so den Komfort der eigenen Wohnung, das war dann schon in Ordnung bald wieder. Man gewöhnt sich da ganz schnell wieder dran, aber ich habe schon gemerkt, dass mir anfangs so diese Freiheit und diese Weite in der Natur gefehlt hat.
Du hast gerade auch ganz kurz die Kabine auf der Fähre angesprochen. Du hast ja auch gar nicht in dieser dann geschlafen, oder?
Genau, ich habe dann entschieden, mein Zeugs da reinzuhängen zum Trocknen alles und habe da meine ganzen Sachen schön ausgebreitet und bin dann nach draußen gegangen und habe auf dem Deck gepennt. Und das fühlte sich einfach richtiger an dort. Also die Fahrt ging über Nacht, von daher hatte ich nochmal eine Nacht an der frischen Luft draußen auf dem Deck.
Ja, aber ich kenne das, ich kenne dieses Gefühl, dass wenn du die ganze Zeit draußen bist und dann halt irgendwie wieder in Innenräumen bist oder unter so vielen Menschen, dass das irgendwie so ein bisschen komisch ist. Also wenn ich viel in Afrika im Busch unterwegs bin, Und auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, aber es ist dann immer so intensiv, dass wenn ich halt irgendwie wieder, keine Ahnung, in Johannesburg irgendwo bin, weil ich dann wieder zurückfliegen muss, dann ist das immer erstmal so erdrückend. Ich fühle mich dann so richtig gefangen.
Ja, absolut, weil man, wenn man draußen ist, gehört einem irgendwie gefühlt diese ganze Landschaft, man ist mitten da drin und zu Hause gehören einem wieder nur so ein paar Quadratmeter und man ist doch dort sehr beengt irgendwie, was einem im Alltag eben gar nicht so auffällt.
Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen, dass du mit mir über dein neues Projekt gesprochen hast. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist diese Woche erscheint das Buch pünktlich zum Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde natürlich beobachten, wie die Verkaufszahlen nach oben gehen und hoffentlich ist es dann nächste Woche auf der Spiegel-Bestseller-Liste. So wie deine vergangenen Bücher. Also alle, die zuhören, wenn alle es kaufen, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin.
Wunderbar, so machen wir das.
Und ja, ich bin gespannt, wo dein nächstes Abenteuer hingeht.
Das bin ich auch. Ich habe noch keine festen Pläne bisher und jetzt geht's erstmal mit dem Buch auf Tour. Ich werde viele Vorträge dazu machen und dann kommt irgendwann das nächste Projekt wieder.
Ja, hast ja einen sehr, sehr guten Verlag im Hintergrund, der halt auch spontan zu deinen Ideen Ja sagt. Also ich bin sehr gespannt, welche spontane Idee du als nächstes hast.
Ich auch. Ja, vielen Dank und schönen Tag dir noch.
Danke dir auch. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Das war's wieder für diese Woche. Vielen Dank an Stefan für deine Zeit. Vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch eine geniale Woche. Alles Gute. Nächste Woche ist wieder Melli am Start. Melli war vor ein paar Wochen hier, da haben wir über Tasmanien gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Nächste Woche sprechen wir über den zweiten Teil. Wir haben es ja damals schon mal angeschnitten, über ihre Offroad-Tour durch Westaustralien. Mega cool. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich finde sie total klasse, ich mag sie sehr, sie erzählt so toll und ihre Reisen sind einfach total genial. Es macht so viel Spaß, dazu zu hören und sie ist eine begnadete Fotografin und ich folge ihr wirklich sehr, sehr gerne auf Instagram. Also nächste Woche geht es damit weiter, nächste Woche Dienstag, 4 Uhr morgens ist die nächste Folge am Start. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf und bis bald.